Neue Woche, neues Glück. Willkommen zurück bei Studio 17.
Dem Podcast von Felix und Isabel Hartmann.
Und wir haben heute mal die Rollen getauscht beim Intro.
So, ganz verrückte.
Ganz verrückte, ganz crazy in die Woche gestartet hier.
Ganz crazy. Also meine Frau und ich, wir sind zwei richtig crazy Leute.
Richtig verrückt.
Buongiorno, senoritas, wie man das so sagt in Lettland, ne?
Oh Gott, direkt richtig cringe in die Folge gestartet. Aber ich freue mich, wieder hier zu sein. Und ich freue mich, dass du deine Strähne oben weggemacht hast. Felix hatte gerade so eine kleine Antenne nach oben stehen. Wir haben vorher schon mal angefangen aufzunehmen. Ich konnte mich nicht konzentrieren.
Kommt die in die Kategorie? Wird das hochgeladen?
Wird hochgeladen.
Echt jetzt?
Ja.
Dann
ich habe ein richtig
mal,
schönes Foto davon
gib
gemacht. Nein,
bitte.
Das guckst du dir jetzt
doch,
nicht an.
Gib mal. Okay. Das muss ich mir erstmal anschauen. Du hast keine Rechte dazu.
Doch, ich habe das Recht am Bild. Ich habe das von dir gemacht.
Ja? Okay, warte. Das muss ich hier doch erstmal gegenchecken. Ach, du heiliger Bimbam. Um das in unserer crazy language mal hier zu äußern.
Kinderfreundlich. Das ist richtig schlimm mit dem ganzen Fluchen. Wir fluchen beide schon relativ viel und das mussten wir uns jetzt abgewöhnen mit Carlo.
Ja, wir müssen manchmal F-U-C-K sagen.
Ja, ich glaube, das Kind wird sehr schnell sehr gut buchstabieren können.
Schön. Ja, die sieht sehr wild aus.
Ja, aber jetzt hast du die Strähne ein bisschen einsortiert.
Ich sehe fertig aus, mein lieber Scholli.
Mein lieber Herr Gesangsverein, ja.
Ich sage dir, ich sehe, ja, der Augenringe von hier bis nach Mexiko.
Na?
Ne? Du crazy Girl, du.
Okay, also erstmal willkommen zurück. Happy Monday, falls ihr die Folge direkt montags hört. Und ja, wenn ihr das gerade hört, befinde ich mich auf einem Job diese Woche und deswegen dachten wir, wir machen...
Es ist vorproduziert. Ja, okay, wir geben es dazu, es ist vorproduziert.
Das würde ja gar nicht anders
Wir sind nicht live. Wir sind jetzt
wir
nicht...
Wir sind nie live.
Wann laden wir hoch? Montag 6 Uhr.
Genau.
Und deswegen machen wir meistens den Podcast Montagmorgens um 4.30 Uhr.
Bist du ein Schnacker. Ja. Vor allem dich möchte ich mal morgens um 4.30 Uhr bei der Podcastaufnahme sehen.
Blühende Leben.
Mhm, genau.
Das wie, sieht man doch mit meiner Alfalfa-Frisur.
Naja, auf jeden Fall machen wir heute eine Folge, in der es sich nicht ums Haus dreht, sondern eine kleine Special-Folge zu unserem Werdegang / Was machst du eigentlich beruflich, Felix?
Ja.
Ne? So, und da wir immer noch diese Frage sehr, sehr oft bekommen, dachten wir, wir machen jetzt mal eine ausführliche Folge, die vielleicht auch Motivation sein kann für die einen oder anderen, die überlegen, sich selbstständig zu machen.
Und ganz kurz, also die Frage bekommt man auch noch innerhalb der Familie gestellt, ne? Also fühlt euch nicht...
Ja, ja, keine Sorge.
Keine Sorge, ihr seid nicht die Einzigen, die uns das fragen.
Ja.
Also, es gibt Leute innerhalb der Familie, die fragen mich das immer noch.
Mhm. Ja. Aber erstmal, Felix, woher kommst du denn eigentlich?
Freunde, ich komme aus dem Herzen Schleswig-Holsteins. Ich bin ein richtiges Nordkind. Ich komme aus Neumünster. Das ist, glaube ich, die größte Stadt zwischen Kiel und Hamburg.
Hamburg. Das triggert mich jedes Mal, wenn du das sagst.
Ja, Entschuldigung.
Ne?
Born and raised. Hab da über 20 Jahre verbracht, bin da aufgewachsen. Ja,
du meinst, bevor du nach Shanghai und Istanbul...
Ja, dazu kommen wir doch noch.
Dazu kommen wir doch noch.
Wie sehr freust du dich darüber? Schon ein bisschen, doch. Ich habe ein paar Anekdoten hab ich im Rucksack dabei, auf jeden Fall.
Mhm.
Da bin ich aufgewachsen, auch im Endeffekt auch sehr glücklich über all die Erfahrungen, die
Wieso sitzt du so da?
Hallo, du kannst
Wie du jetzt sitzt, der macht dir wie so ein Greifvogel, streckt seine Ärmchen aus und wackelt.
Ja, das war zur Entspannung. Wo war ich denn jetzt? Ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh über all die Erfahrungen, die ich dort sammeln durfte. Hab da, glaube ich, ich weiß das gar nicht, 23 Jahre gelebt und dann bin ich nach Hamburg. Bin ich nach Hamburg gezogen. Mittlerweile bin ich 30. So.
Ne?
Isabel, wo kommst du denn her?
Also, ich bin in Bonn geboren. Du guckst mich jetzt gerade so an, als wäre es neu für dich.
Ich warte. Ich habe dir die Frage gestellt.
Ne? Genau, deswegen möchte ich das gerne antworten. Genau, ich bin in Bonn geboren, in NRW und bin dann zwischen Köln und Bonn aufgewachsen, bis ich 9 war, in Brühl. Für diejenigen, die das kennen, das ist das Phantasialand. Und nein, ich war nicht jedes Wochenende da, auch wenn das wirklich mich jeder fragt, wenn ich sage, dass ich da aufgewachsen bin. Und dann bin ich mit 9 Jahren in eine sehr kleine Stadt zwischen Essen und Düsseldorf gezogen. Und als ich 18 war, bin ich zum Studium nach Düsseldorf. Und dann von Düsseldorf nach Hamburg. Das ist so meine Laufbahn.
Weißt du eigentlich, dass die meisten Leute, wenn ich sage, dass ich aus Neumünster komme, mhm. Die meisten Mädels aus deiner Truppe damals, die Neumünster kannten, das immer mit dem Ponyhof Padenstedt in Verbindung gebracht haben?
Nee.
Das wäre auch so das Letzte. Also ich,
wo du mal warst wahrscheinlich.
Ne? Ja, und auch wofür ich denke, dass Neumünster irgendwie bekannt ist, Ponyhof Padenstedt.
Okay, ja. Also für alle, die das begeistern könnte.
Ne? Und natürlich dann die, jetzt in den letzten Jahren war immer unser, wir haben ein Designer-Outlet-Center.
Mm, okay.
Da wurde ich auch alles öfter mal angesprochen. Also nicht angesprochen, aber so, oh ja, da war ich auch mal.
Im Outlet.
Im Outlet. Das ist halt so, wenn du nach Neumünster reinfährst, tatsächlich, das, also wenn du die eine Abfahrt nimmst, da Richtung Großen Aspe, ist das die erste Haltestelle so gesehen. Du fährst rein und dann biegst du da rechts ab und dann bist du in diesem Outlet-Center und dann kannst du von da aus direkt innerhalb von 2 Minuten wieder zurück auf die Autobahn. Das heißt, die Leute, die dann in Neumünster waren geografisch gesehen wirklich kurz in Neumünster, aber halt auch nur sehr kurz.
Ja.
So. Ja.
Genau, und da bist du aufgewachsen, zusammen mit deinem Bruder.
Ja, ich habe noch einen Bruder. Liebe genau. Grüße nach Australien gerade.
Er macht gerade eine Weltreise.
Ja, nee, der ist, habe ich das noch nicht erzählt?
Doch, stimmt, dass er da jetzt aktuell bleibt.
Der ist jetzt
bleibt,
in Australien geblieben.
Aber weißt du nicht, dass ich das Erste, was ich dir gesagt habe, dass ich glaube, dass er irgendwo... bleibt, dass der wird nicht zurückkommen.
Ja. Ich habe doch heute, witzig, ich habe da heute Morgen noch drüber nachgedacht, ne? Ich habe wirklich, also, so mein Bruder und ich, wir haben jetzt nicht, also wahrscheinlich nicht so dieses typische Bruderverhältnis, was einige anderen haben, aber weil wir halt auch einfach sehr unterschiedlich sind.
Also ich finde auch so, wenn man euch sieht, ich würde nicht mal denken, dass ihr Geschwister seid.
Wir sind schon sehr unterschiedlich, ja. Aber ich habe den allergrößten Respekt vor meinem Bruder in den letzten Jahren entwickelt, weil der hat das Leben verstanden.
Ja, und er ist einfach 100% er selber.
Er ist zu 100% er, der gibt wirklich gar nichts auf gesellschaftliche Vorgaben oder sonst etwas. Der lebt sein Leben so,
wie es sich für ihn richtig
anfühlt. Und das ist
richtig cool.
Egal, was alle an. So, der war dann jetzt in Thailand. Ja. Meine Mutter ist auch nochmal hinterhergeflogen, hat ihn da besucht, richtig cool. Dann hat er sich ein bisschen Thailand angeguckt. Mein Bruder hat eine Lehre zum Brauer gemacht.
Ja.
Also mein Bruder ist Braumeister.
Ja.
Und der ist dann jetzt nach Australien und hat jetzt irgendwie random da einen Job gefunden und der baut jetzt Bier in Australien. Das ist einfach cool.
Ja.
Nice. Also Hannes, ich glaube nicht, dass er unseren Podcast hört.
Nein, glaube ich auch nicht.
Glaube ich nicht. Aber bin sehr stolz auf ihn. Der macht alles richtig.
Ja, finde ich auch schön. Ja, und wie war deine Schulzeit für dich? Ist das eine Phase, wo du gerne dran zurückdenkst oder nicht so?
Steigen wir da direkt ein? Steigen wir bei der Schule ein?
Ja, möchtest du mit dem Kindergarten anfangen?
Ja, tatsächlich. Nein, also weil zum Beispiel an Kindergarten habe ich richtig schöne Erinnerungen. Doch. Mochte ich sehr. Kindergarten mochte ich. Ich kann mich, glaube ich, sogar noch an das Mäusenest erinnern. So, das war Krabbelgruppe. So.
Also ich kann mich am Kindergarten noch so selektiv an ein paar Sachen erinnern. Ich weiß, dass wir einmal haben wir so große Schüsseln bekommen mit Seifenwasser und Strohhalme und wir sollten da so reinpusten, weil dann sind ja so Blubberblasenberge entstanden. Ich habe es leider falsch verstanden.
Falsch rum?
Ich habe es getrunken. Es ist mir dann ein bisschen auf den Magen geschlagen, sagen wir mal so.
Warte mal, das ist wie Carlo, als der an deinem Geburtstag, das, na sag schon.
Oh Gott, ja, Felix hat mir so ein ganz tolles Badeöl geschenkt. Und
ich glaube, das haben wir sogar schon erzählt, dass er das getrunken hat.
Ja,
ne? Ja, okay.
Ich war so, oh mein Gott, wir müssen ins Krankenhaus. Und dann war so, alles weg.
Ja, ich glaube, ich würde die Schulzeit, wenn wir über Werdegang sprechen, so kurz wie möglich halten. Weil sonst...
Ja, ich glaube, das ist auch nicht so interessant.
Nee, erstmal roaste ich dann wieder unser Schulsystem.
Ja.
Was ich halt wirklich für ein A finde. So, könnte ich mich jedes Mal drüber aufregen. Habe ich mich damals schon drüber aufgeregt? Rege ich mich jetzt immer noch drüber auf?
Wir werden uns richtig drüber aufregen, wenn Carlo in die Schule geht.
Höchstwahrscheinlich. So,
ja.
Ich letztens noch, mit wem, ich glaube, mit Lello oder so, habe ich darüber gesprochen. Die Diskussion, die ich mit meinem Lehrer geführt habe damals. Ach Gott. Naja, auf jeden Fall meine Schulzeit. Boah, wie soll ich die beschreiben? Wechselhaft.
Du warst ein kleiner Troublemaker.
Ja, aber ich war erst tatsächlich Grundschule und so, was heißt Streber, aber ich musste nie lernen, sondern hatte immer gute Noten, was mir dann allerdings halt zum Verhängnis geworden ist.
Ja, weil du dann faul warst.
Richtig.
Ne? Weil du wusstest, es läuft.
Genau. So. Und dementsprechend, ich glaube, an meine Schulzeit, gemischte Gefühle. Also ich bin
unfassbar. Wie viele extra Runden hast du nochmal gedreht?
Oh Gott. Also, Freunde, ich habe wirklich, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe in meiner ganzen Schullaufbahn 3-mal eine Klasse wiederholen müssen.
Mhm.
Also ich habe zu jedem immer Argumente dafür, warum, wieso, weshalb. Aber am Ende des Tages, ich musste dreimal wiederholen. Mhm. Ich habe halt auch wirklich wilde Wechsel gemacht. Also ich war auf dem Gymnasium, das war wirklich die ersten beiden Jahre noch entspannt. Da musste ich halt auch nicht lernen und das ging alles so. Und alle Lehrer haben einem prophezeit, ab der 7. Klasse musst du dich hinsetzen und Sachen machen. Hat Felix nicht gemacht, Quittung hat er bekommen. Mhm. So. Ich muss sagen, dass woran ich mich richtig gerne erinnert habe, ich habe im Schultheater gespielt und das habe ich richtig gerne gemacht.
Mhm. Ich finde, es passt doch irgendwie zu dir.
Ja, auch jedes Jahr Hauptrolle gehabt.
Ne, welchen denn schon?
Aber einmal A-Besetzung. A-Besetzung ist das war Degradierung. Weißt du, es gibt A- und B-Besetzung, weil man wechselt sich ja mal ab. Und die A-Besetzung spielt, die B-Besetzung spielt nämlich die Premiere.
Und das nicht die A?
Nee, weil du hast eine Hauptprobe, eine Generalprobe und dann die Premiere. Und wenn A fängt an mit der Hauptprobe, dann kommt, nee, andersrum, warte mal. Verdammt. Naja, auf jeden Fall war das so,
also
dass...
Also ich glaube, dass A diejenigen...
Nein, eben nicht. B hat immer die Premiere gespielt.
Okay.
Und A... Also es
man
war
sieht,
dann,
hat das bei dir bleibende Spuren hinterlassen.
Es war auf jeden Fall am besten, wenn du die B-Besetzung warst, weil dann hast du die Premiere gespielt. Mhm. Und das hat immer meist... Also ich fand es immer am coolsten. Und auch da gab es schon Ärger mit... Oh Gott, ich weiß noch, dass Herr Flintermann, so hieß damals unser Musical-Lehrer, der hat die Krise bekommen. Ich war der Einzige... Oder, ich war der Einzige, der seine Texte nicht gelernt hat.
Kann ich mir so sehr vorstellen.
Ich habe meine Texte einfach nicht gelernt. So, und ich hatte wirklich eine Hauptbesetzung, habe meine Texte nicht gelernt, weil ich war dann immer so.
Dann wunderst du dich, dass du nicht B bekommst.
Ja, Babe, ich war richtig gut im Improvisieren. Problem war nur, mitunter meine Schauspielkollegen Legen dann, halt wie alt bist du dann in der 7. Klasse, 5., 6., 7., bist du nicht so alt, aber die waren dann immer so, die haben sich natürlich an meine Texte orientiert und wollten dann einsteigen, wenn ich durch bin.
Ja,
ich mochte aber richtig gerne improvisieren. Und einmal durfte ich sogar so eine Rolle übernehmen des betrunkenen Mexikaners.
Das passt auch sehr gut.
Ich habe die brutal gespielt, die hatte keinen Text, aber ich hatte diese Zuckerflaschen, kennst du die? Das sind so Flaschen, die werden aus Zucker, also man nennt sie Zuckerflaschen, das sind diese Requisitenflaschen, die kannst du zerstören. Also kannst du auf den Kopf hauen, dann gehen die kaputt, aber es sind keine richtigen Glasflaschen.
Okay.
Da habe ich einen betrunkenen Mexikaner gespielt. Boah, ich habe performt. Tatort hat angerufen, direkt.
Okay.
Und also das hat mir richtig Spaß gemacht. Theater hat mir richtig Spaß gemacht, Schule halt gar nicht. Hab insgesamt auf dem Gymnasium und auf der Realschule habe ich 3 Klassen wiederholt. Auf der weiterführenden auch hier auf dem Gymnasium eine Klasse wird, da musste ich mich schräg versetzen lassen auf der Realschule. Da habe ich die Realschule nicht ernst genommen, weil ich da im Abschlussjahrgang war, weil ich dachte, ne, so, ich bin ein cooler Typ vom Gymnasium, der alles kann. Pustekuchen war sogar, also Realschule fand ich sogar noch wesentlich anstrengender als Gymnasium. Hab dort dann Realschule gemacht, hab dann meine Fachhochschulreife gemacht, da auch wieder nicht ernst genommen, auch im ersten Jahr durchgerasselt, weil das ging über 2 Jahre und ja. Summa summarum, alles gut. Ich bin da, wo ich jetzt bin im Leben, sehr glücklich. Deswegen gehört da alles dazu. Aber zum damaligen Zeitpunkt habe ich es gar nicht gefühlt.
Okay, verstehe ich. Also ich muss sagen, ich habe die Schulzeit auch nicht so gerne gemocht, muss ich sagen. Also ich bin halt in einer sehr kleinen Stadt groß geworden. Und ich war immer schon so, dass ich irgendwie wusste, wo ich hin will. Und dass das irgendwie nicht das ist, was ich mir für mich selber vorstelle für meine Zukunft und ich glaube, das wurde halt damals von meinen Mitschülern als irgendwie Arroganz interpretiert, was einfach überhaupt nicht der Fall war, aber ich hatte halt auf manche Sachen einfach keine Lust, weil ich irgendwie ein anderes Ziel hatte, weil ich woanders hin wollte. Und
in welchem Alter redest du da jetzt?
Ich würde sagen so ab 15 ungefähr.
Oha, krass, das ist früh.
Ja, voll.
Weil da wusste ich gar nichts.
Nee, doch, also ich wusste das irgendwie, ich war schon immer, ich war ein doller Streber. Ich hatte immer so eine Phase, also ich hatte immer mehr Jungs als Freunde als Mädchen.
Mhm.
Und es gab so eine Phase, da war ich glaube ich so 12, 13, da habe ich echt viel Blödsinn mit denen gemacht. Also so Reißzwecken auf den Lehrerstuhl gelegt und
niemals
Wasserbomben runtergeworfen und halt sowas. Da gab es auch einige Klassenbucheinträge. Meine Mutter hat mich da immer charmant aus einem rausgeboxt. Und da habe ich mich irgendwann gefangen und irgendwann fing das dann so an. Ich muss sagen, lustigerweise damit... wo ich mich angefangen habe, so ein bisschen für so Mode und auch so Popkultur und so zu interessieren. Ich habe dann viele MTV-Serien geguckt. Ich habe mich in dem Alter, hatte ich eine super große Obsession mit allem, was die USA anging. Ich fand das ganz toll. Es war mein größter Traum, da irgendwo auf die Highschool zu gehen und sowas fand ich halt ganz, ganz cool. Und dann, mein Leben hat halt damals nicht so einer MTV-Serie entsprochen. Und dann hatte
wo
ich
war
halt,
das dann in?
In Velbert war
Velbert.
Das. Genau.
Nicht in Brühl.
Nee, genau. Als ich 9 war, bin ich dann umgezogen. Und Genau, also ich hatte...
Verstehe ich gar nicht, das Fellbad ist doch fast wie New York.
Ja,
oder nicht?
Quasi schon. Nee, und ich war halt immer so, nee, ich wollte was mit Mode machen. Ich bin dann halt auch so mit meinen sehr extravaganten Outfits in die Schule gegangen. Und das fanden dann nicht alle cool. Da wurde dann viel über mich gelästert und keine Ahnung. Ja, also ich wurde auch echt viel gemobbt teilweise.
Echt?
Ja, deswegen, ich habe nicht so viele schöne Erinnerungen an meine Schulzeit. Ich mochte trotzdem mein Leben da. Mhm. Also ich habe dann halt so ein paar gute Freunde gefunden. Zum Beispiel Steffi ist, also wir kennen uns seit ich 11 bin, würde ich sagen. Und sie ist immer noch eine sehr, 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 sehr enge Freundin von mir. Und das sind so Freundschaften, die halt mich mein Leben lang begleiten werden und die mir auch in der Zeit also super viel Kraft gegeben haben, ich mich sehr wohl gefühlt habe. Aber es gab halt nicht so viele davon. Mhm. Und deswegen ist für mich die Schulzeit jetzt nicht noch so, ich weiß auch noch mehr, als wir wo wir die Abi-Zeugnisse bekommen haben. Und alle haben an dem Tag geweint und waren so, oh Gott, jetzt geht die schöne Schulzeit zu Ende. Und ich war nur so, bye, I'm gone.
Also Isabella hat dir gerade zwei große Mittelfinger gezeigt.
Nein, habe ich nicht. Nein, aber für mich war es so, okay, dieser Step ist so. So, und dann bin ich nach Düsseldorf gezogen. Ich wusste eigentlich halt auch schon damals so, okay, ich möchte irgendwie was machen, wofür ich eine Leidenschaft habe. Und das war halt zu dem Zeitpunkt absolut Mode und die Modeindustrie. Nämlich nach Düsseldorf gezogen und habe angefangen halt Modemanagement zu studieren. Und das ist quasi wie ein BWL-Studium, was aber einfach den Schwerpunkt der Mode hat. Also wir hatten auch total viel wie einfach Statistik, Jura, Rechnungswesen, Buchhaltung, diese ganzen Sachen, Journalismus und so weiter. Aber dann halt irgendwie als Parallelfächer hatten wir dann auch Modegeschichte und solche Sachen. Und es war für mich irgendwie eine ganz gute Mischung. Und ich muss sagen, dieses Studium war für mich die allerbeste Entscheidung. Nicht nur, was das Fach anging. Also es war irgendwie so ein Studium, was mir eigentlich Spaß gemacht hat. Abgesehen von Statistik und Jura.
Bestanden ist bestanden.
Ja, bestanden ist bestanden. Aber ich bin dann zum ersten Mal wirklich in einen größeren Freundeskreis gekommen, der so war wie ich und wo es nicht weird war, dass ich mir irgendwie die Sachen angezogen habe, auf die ich Bock hatte und mich für Mode interessiere und mich darauf freue, wenn die Fashion Show online geht und solche Sachen. Das waren immer Sachen, für die ich belächelt wurde oder die komisch waren. Mhm. Und es war halt für mich so ein schönes Gefühl, irgendwie so Gleichgesinnte zu finden. Und deswegen war für mich das Studium in dem Hinblick einfach die allerbeste Entscheidung. Und ich fand es immer mega cool, weil meine Eltern haben mich immer unterstützt und haben halt gesagt, ich soll das machen, wofür ich eine Passion habe und nicht irgendwie, ich muss jetzt irgendwie Medizin studieren oder so oder Jura oder weiß ich nicht was, um dann irgendwie einen guten Titel zu haben. Ich hatte halt ein mega gutes Abitur, wo, glaube ich, viele andere Eltern auch gesagt hätten so, hey, du kannst jetzt auch
Medizin
genau,
studieren.
Studier jetzt ja. Medizin damit oder mach das. Und ich fand es immer sehr, sehr schön, dass sie das nie von mir erwartet haben.
Ich glaube, was so schön ist dabei zu hören, ist nämlich, glaube ich, der Punkt, wo du in einen Kreis kommst, mit die dir denselben Interessen teilen.
Mhm.
Weil als du das nämlich eben meintest, mit dass du gemobbt wurdest, also ich wurde zum Beispiel nicht wirklich gemobbt. Ich weiß aber, dass ich, ich war immer ähnlich wie du. Ich war auf der Suche nach einem Freundeskreis, der irgendwo
dich halt auch versteht.
Genau. Und ich habe auch tatsächlich echt immer, wenn ich überlege, habe sehr, sehr viele Freundeskreise durchgehabt. Also ich war dann war ich mal ein Jahr, man kennt das irgendwie so, dieses Jahr im Sommer. Also es gab teilweise bei uns in der Stadt halt so feste Kreise, so, die haben über Jahre einen Bestand gehabt. Und ich hatte irgendwie mal, dieses Jahr war ich extrem viel mit denen unterwegs, das Jahr war ich extrem viel mit denen. Also ich war irgendwo immer auf der Suche. Und mein größtes Problem war, glaube ich, habe immer das Gefühl gehabt, nicht ernst genommen zu werden. Mhm. Also ich wurde immer so ein bisschen belächelt. So. Und
das ist halt mega verletzend, gerade in so einem Alter, wo man halt selber so Stabilität sucht und auch so Anerkennung im Freundeskreis und alles, das tut halt mega weh.
Und ich habe das noch viel schlimmer gemacht, eigentlich in dem Sinn, dass ich würde jetzt nicht sagen, dass ich war zum Beispiel kein Mobber, aber ich habe schon Menschen, also so weiß ich nicht, Kinder dann damals, die für mich, für mein Denken in der Hierarchie oder sowas, so ein bisschen unter mir standen mäßig, auch kacke behandelt. Also unfassbar.
Aber
ich schäme mich im Nachhinein für Dinge, die ich damals gesagt und getan habe, anderen gegenüber. Mhm. Und es war eigentlich im Endeffekt nichts anderes als
Schwäche.
Als Schwäche. das, was ich selber zu kompensieren habe, dass ich selber das Gefühl habe, ich werde nicht ernst genommen von anderen, von Größeren, von den Leuten, die ich damals cool fand und zu denen ich aufgeblickt habe, habe ich dann selber
so weitergegeben
an andere. Und das tut mir im Endeffekt halt so leid und ich glaube, dass diesen Prozess extrem viele Jugendliche durchmachen und deswegen war die Zeit im Nachhinein auch einfach nicht cool, weder für mich und ich glaube auch für die anderen nicht. So, und jetzt als Erwachsene, Isabel, du kennst mich, so.
Nee, also das ist was ich sagen muss, was ich sehr an dir liebe, wie unfassbar sehr du alle Menschen, egal mit wem du zu tun hast, mit jedem Kellner, mit jedem Handwerker, du behandelst alle Menschen mit so viel Respekt und das finde ich so schön.
Vielleicht, weil ich auch etwas gut machen möchte, vielleicht, weil ich irgendwann erst spät für mich realisiert habe, dass das einfach nicht ging, wie ich das vielleicht früher manchmal gemacht habe. Es war einfach nicht cool, so.
Aber ich meine, man ist ja nicht fertig, man entwickelt sich ja weiter und es ist ja schön, dass du das so reflektieren kannst.
Voll.
Aber ich glaube halt, dass genau dieses ganze Mobbing und so halt einfach total viel aus Unsicherheit entsteht. Aber in dem Moment ist es einfach so verletzend. Ich weiß noch, ich hatte also mein schlimmster Kurs, den ich hatte, war mein Bio-Kurs. Ich wusste schon, wenn ich in diesen Raum komme, wer da alles sitzt, wie die über mich reden, wie sich das einfach. Ich weiß noch genau, wie sich diese Blicke in meinem Rücken angefühlt haben und diese Wortschnipsel, die da lang geprasselt sind. Und es war, ich habe es so sehr gehasst. Ich war so froh, als ich damit durch war.
Mhm. Ja, ist nicht schön. Ist nicht schön. Mit Sicherheit. Und viel schlimmer ist es dann, wenn du selber vielleicht ein Teil dessen warst, die bei anderen Kindern so ein Unwohl
ausgelöst haben. Ja. Und deswegen, also an alle, falls uns jemand hört, der noch in der Schule ist oder Freunde hat in dem Alter, Mobben ist echt das Schlimmste. Also man kann Menschen damit so sehr verletzen.
Ja. Also wie gesagt, Freunde, geht euren Weg.
Ja, genau. Aber umso schöner war es für mich dann, als ich dann so einen Freundeskreis gefunden habe, in dem ich mich so angekommen gefühlt habe. Und das hat mir so, neben meiner Familie halt einfach irgendwie so Freunde zu haben, die sich wie Familie anfühlen, war einfach für mich was meinem Leben eine ganz, ganz große Bereicherung gegeben hat. Und dann mich auch endlich mit den Sachen beschäftigen zu können, die mir Spaß machen, weil ich fand die Schule auch teilweise so sinnlos, weil man dann so Sachen gelernt hat, wo ich weiß, ich werde nie wieder auch irgendwas davon in meinem Leben brauchen. Und weil ich so genau wusste, was ich mal machen möchte, wusste ich auch genau, ich werde diese Chemieformel nie in meinem Leben benutzen. Also
nichtsdestotrotz waren gerade die Schulhoferfahrungen, finde ich, extrem wichtig für das weitere Leben.
Also es geht eher um Soziales als um das Gefühl, richtig, dass du so auf der Schulbank lernst.
Und ich glaube, das haben die meisten auch, ich erinnere mich an so viele Sachen, die damals passiert sind, die so prägnant waren für mich und mein weiteren Leben und für den weiteren Lebenslauf und ja, generell auch an alles, was man früher, ich habe auch echt extrem viel Scheiße gebaut, so, was mit Sicherheit auch, ne, wenn wir da jetzt tiefenpsychologisch einsteigen wollten, alles irgendwo seine Gründe hatte, ein Dran und Dran. Aber das ist alles, irgendwo diese Schulzeit ist schon wichtig. So sehr wir dieses Schulsystem in Frage stellen, ist die Zeit, die wir da verbringen, für jeden, glaube ich, ob sie jetzt schön war oder nicht so schön, extrem bedeutend. Wenn ich jetzt überlege, so no front, aber da waren damals Leute auf der Schule, die ich als sehr, sehr cool empfunden habe, würde ich jetzt, glaube ich, so nicht mehr sagen.
Ja, das ist so lustig, weil ich habe ja gerade zum Beispiel von diesem Beispiel bei mir damals Bio-Kurs erzählt. Mhm. Und all diese Leute, die mir dieses so schlimme Gefühl gegeben haben, ich habe von, ich glaube, bestimmt 5 oder 6 mittlerweile Nachrichten bekommen bei Instagram und Facebook, wie cool es ja ist, was ich jetzt mache und dass ich ja so stolz sein kann. Und keine Ahnung, ich denke mir so,
das waren da,
der Zug ist abgefahren.
Waren das die dich damals...
Ja. Ja. Also so viele, die mir jetzt auf einmal so zuckersüße Nachrichten schreiben.
Ja, aber auch denen darfst du eingestehen, dass auch die, ähnlich wie ich, irgendwann mal sagen dürfen, war vielleicht nicht cool als Jugendlicher.
Ja, ich weiß, aber es ist halt trotzdem so lustig, wie sich dieses Blatt dann drehen kann, weißt du?
Klar, absolut, das kann sich auch ändern. Also das ist ja das, was ich gerade meinte, die ich damals als extrem cool empfunden habe.
Ja.
Sind jetzt nicht mehr so cool. So. Zumindest für mich, für jeden anderen vielleicht, ist ja auch egal, aber ja.
Nein, aber das war auf jeden Fall so bis dahin unser, würde ich sagen, so klassischer Lebenslauf. Wie ist es denn bei dir weitergegangen nach deinem Fachabitur?
Das war tatsächlich, da habe ich mit meinem Vater damals zusammengesessen und er und auch meine Mutter haben ganz stark darauf gedrängt, aber sie haben mir sehr empfohlen, eine Ausbildung zu machen. Und ich war ganz fest der Überzeugung, dass ich unbedingt studieren möchte, ein Drum und Dran. Das war ja auch einer der Gründe, warum ich dieses Fachabitur noch gemacht habe, damit ich später auf einer Fachhochschule noch ein Studium machen kann. Und die Fachhochschule, die dich dazu berechtigt, noch ein Studium anzufangen, funktioniert nur dann, wenn du entweder eine Ausbildung machst, eine abgeschlossene Berufsausbildung, oder ich glaube ein Jahr Praktikum. So. Und dementsprechend wusste ich, dass ich noch was dazwischen machen muss und habe dann eine Ausbildung gemacht zum Medienkaufmann Digital und Print. Das ist der alte sogenannte Verlagskaufmann. Also ich habe bei einer Verlagsgruppe beim SHZ, das ist ein schleswig-holsteinischer Zeitungsverlag, eine Ausbildung gemacht als Verlagskaufmann. Die im Nachhinein, das habe ich glaube ich auch schon mal, ich glaube das war mit Ben oder
ja,
war es auch mit
Folge,
dir, erzählt, war Gold wert. Absolut Gold wert und kann ich nur jedem ans Herz legen, so eine Ausbildung zu machen. Weil sie dir sehr viel übers Arbeiten.
Ja, an sich einfach, ne, auch so.
Und das war zum Beispiel eine Sache, die ich früher, oder die ich schon relativ früh gelernt habe. Weil mein Vater zum Beispiel hat mir mit, boah, lass mich lügen, ich glaube, ich war 15 oder 16, zum Geburtstag, weiß ich noch wie heute, kam Papa damals zu Hause rein zum Abendbrot und hat sich hingesetzt am Küchentisch. Mein Vater hat dann immer hat Schwarzbrot gegessen mit Käse, mit Messer und Gabel.
Das macht mein Papa auch.
Ja?
Er isst auch immer sein Brot mit Messer und Gabel.
Geil. Und er sitzt da und es war abends, Papa kam von der Arbeit und ich habe mich so sehr gefreut, weil ich hatte Geburtstag und ich hatte mir ganz, ganz, ganz doll einen Fernseher gewünscht. Wirklich, das war so mein Traum. Und ich wusste, dass Papa hat einen Freund, der arbeitet, oder dem gehörte ein Elektrofachmarkt. Und Papa holte dann aus seinem Jackett so einen kleinen Post-it raus mit einem Namen drauf und einer Nummer. Und hat mir das so rübergeschoben und ich war so, boah, das ist der Typ, dem dieser Elektroladen gehört und da darf ich mir wahrscheinlich meinen Fernseher abholen, einen drum und dran. Und dann sagte Papa damals, so, das hier ist Herr Köster, da kannst du Montag anrufen, das ist dein erster Job.
So. Oh, nice, danke.
Und der hat damals bei GLS gearbeitet, das ist so ein
Paketdienst.
Genau, ein Paketdienst. Und mein Vater hat mir zum Geburtstag, also klar, ich habe auch ein paar Kleinigkeiten und sowas bekommen, so ist das jetzt nicht. Aber das war ein großes Geschenk von meinem Vater, dass er mir meinen ersten Job besorgt hat. Mhm. Wo ich dann für, was haben wir bekommen damals, 6,50 Euro die Stunde. Und da haben wir so 40 Tonner, kennst du diese großen LKWs? Mhm. Da standen wir drin und haben die beladen. Mhm. Das heißt, da sind dann, es waren halt eine Spedition und da haben wir auf einem Laufband vorne Pakete bekommen und die haben wir in diese 40 Tonner reingestapelt und dafür haben wir 6,50 die Stunde bekommen. So, das war das Geburtstagsgeschenk von meinem Papa.
Ja.
Und da ab
du
dem.
So best present ever.
Ich habe ihn verflucht damals.
Ja.
Ich habe ihn wirklich verflucht.
Ja, aber
dann arbeitest
hinein,
du drei
ne?
Stunden. Hab dann, was, meine fast 20 Euro, bin auf dem Rückweg Altonaer Straße, bin ich bei Mc's, wollte mir ein Menü holen und guck da irgendwie 11,90.
Ja, zwei Stunden Arbeit, ne?
Und denkst du, boah,
ja.
Nee.
Ja, ja.
Doch nicht.
Ich weiß auch noch, mein erster Job, den ich hatte, habe ich auch mit 16 gemacht, einen Ferienjob. Da habe ich von 6 Wochen Sommerferien 4 Wochen durchgearbeitet in einer Autoteilefabrik. Aber am Laptop, also ich habe solche so Excel-Listen gemacht für die Teile.
Du hast Excel-Listen gemacht?
Ja, kann man sich schwer vorstellen.
Ganz schwer.
Ja, ich weiß, das ist echt nicht mein Talent. Und ich habe nach den 4 Wochen einfach eine Brille gebraucht, weil ich so nah vor diesem Desktop mit meinen
Nein.
Augen hing. Ja, und das war auch, ich glaube, damals so ein Stundenlohn von 8 Euro oder sowas.
Oha, das war gut.
Ja, aber es war ja schon später. Ich bin ja ein bisschen jünger als du.
Ach ja, stimmt.
Das heißt, also ich glaube,
ich bin
mit der Inflation ausgehend, glaube ich, haben wir ungefähr das Gleiche verdient.
Ja.
Und dann habe ich da auch 4 Wochen lang von morgens bis abends durchgearbeitet, dann mein Geld bekommen und das auch natürlich sofort auf den Kopf geschmissen. Aber ich war richtig stolz. Es war mein erstes, mein Geld.
Ja.
Nur meins.
Kenne ich. Das ist auch, wie gesagt, deswegen meine ich im Nachhinein das Beste, was passieren konnte, weil zum Beispiel das war der Startpunkt. Ab dem Moment, und ich glaube, ich muss 15 oder 16, ich weiß es halt nicht mehr, aber ab dem Moment habe ich immer gearbeitet.
Mhm.
So, und ich habe dann später noch, ich habe dann bei Edeka Regale eingeräumt. Das war sogar noch weniger, das war 5,50 Euro. Und das war auch richtige Frechheit, da durftest du deine Getränke nicht mitbringen, sondern du musstest die im Laden kaufen, mit dem Bon nach hinten gehen, die dir gegenzeichnen lassen und das durftest du nur trinken.
Boah, das ist ja so assi, vor allem dann bist du ja gefühlt bei dem Hälfte von deinem Stundenlohn.
So, wenn du nicht gerade, wie, also das waren, da waren intelligente Menschen,
die haben
Leitungswasser oder die haben das günstige Wasser gekauft.
Ja,
und dann gibt es so dumme Menschen wie mich, die wollten dann das teure Red Bull haben, wo du dir zwei Dosen kaufst und die erste Stunde so gesehen für lau war.
Ja.
So. Aber da habe ich dann gearbeitet und dann, ich habe, das Beste war, das weißt du glaube ich noch gar nicht, oder? Ich habe mal Pizza ausgefahren. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, das fand ich richtig geil. Das hat den ganzen Tag durch Neumünster geballert, schön mit Handschaltung, geile Mucke laufen gehabt, Pizza ausgefahren, gutes Trinkgeld verdient. So. Das war geil. Meistens sonntags so. Das hat richtig Laune gemacht.
Das glaube ich. So.
Ja, in dem Café, da habe ich extrem lange gearbeitet und das war auch, glaube ich, so der Moment, wo ich das erste Mal richtig mit Geld, Verantwortung, allem drum und dran konfrontiert wurde. Das war auch so meine größte Zeit. Ja. So, ich meine, ja. Hast du noch mehr Jobs gehabt?
Ja, also ich habe dann, als ich 18 war, also ich habe in diesem Unternehmen für diese Autoteile, habe ich halt dann jede Ferien gearbeitet, bis ich mein Abi hatte. Und ich bin halt genau zu meinem 18. Geburtstag habe ich mein Abitur gemacht. Wirklich genau an meinem 18. Geburtstag hatte ich meine Matheprüfung.
Geil.
Das war richtig super. Die ist aber echt gut gelaufen und ich kann wirklich kein Mathe. Also ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe.
Was war denn Thema?
Kann ich dir nicht sagen.
Du bist doch noch so blutjung. Das ist doch, war doch erst letztes Jahr, oder nicht?
Ja, quasi. nee, und dann habe ich tatsächlich angefangen, bei Abercrombie & Fitch zu arbeiten. Da war ich 18 und es war für mich der geilste Job der Welt. Ne?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das war doch wahrscheinlich genau dieses LA-Lifestyle, was genau du dann haben
das,
wolltest.
Genau das, was ich immer haben wollte. Waren nur gut aussehende Typen, alle oben ohne. Ganzen Tag laute Musik und das war halt...
Hey, how you doing?
Genau das. Und dann, du standst halt den ganzen Tag da in deinem Kleidchen. Also ich finde, wenn du dir jetzt diese ganzen Abercrombie-Konzepte anguckst, ist so, man kann sich nicht vorstellen, dass das vor 10 Jahren ging, weil das ist so alles, was heute verwerflich wäre zum Thema Diversität und Sexualität.
Body-Shaming.
Und allem, alles. Einfach nur, das war so kompensiert auf einen Laden. Aber ich muss sagen, so für mein 18-jähriges Ich, ich hatte da mega viel Spaß. Ich habe coole Leute kennengelernt, ich bin super schnell in Düsseldorf angekommen. Es war dann halt auch diese Zeit, wo es dann so, wo der Abercrombie halt mega cool war und dann war es so, okay,
das
ihr könnt
war
heute
cool.
Abend in den Club gehen und ihr müsst nichts zahlen und das war halt so, für mich mit meinem 450 € Einkommen war das natürlich beste Leben einfach, ne?
Abercrombie und Hollister, das waren die Innenläden.
Ja, und das hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich habe immer noch ein paar Freunde, die ich in der Zeit gefunden habe, mit denen ich immer noch sehr eng bin und es hat mir halt einfach total geholfen, ganz schnell in Düsseldorf anzukommen. Ja. Also ich habe super viele Leute kennengelernt, war viel unterwegs und ich habe es geliebt. Also
schneller als Hamburg?
Viel schneller. Ja, also ich meine, Düsseldorf ist es echt halt nicht schwer, Freunde zu finden. Das ist in Hamburg schon eine andere Nummer so.
Ich habe übrigens auch mal ein Angebot gehabt bei Abercrombie & Fitch.
Ja.
Du weißt wo, ne?
Ja, im Lager. Das hast du dich persönlich angegriffen gefühlt, ne?
Die haben mir wirklich mich angesprochen, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und ich so, ja klar, voll. Wie Isabel schon sagt, das war damals echt cool. Und dann bin ich hin und dann haben die gesagt, ja, wir hätten eine Stelle für dich im Lager. Da habe ich mich wirklich, da habe ich mich wie Quasimodo gefühlt.
Aus
Sünde. So wirklich, jo, danke.
Ja, aber das Konzept war echt schon krass. Also das fing ja schon damit an, dass dann kam irgendjemand immer quasi aus Amerika angeflogen, aus den Headquarters. Und die sind dann durch den Laden durch, haben sich alle Leute angeschaut und dann wurdest du neu positioniert. Wer unten im Erdgeschoss stehen durfte, wurde als hübscher empfunden als die oben in der dritten Etage an der Kasse.
Was wären dann die Leute so wie ich aus dem Lager? Sei ehrlich. Ehrlich.
Ja, die wurden dann als nicht attraktiv gesehen.
Siehste?
Und dann gab es sogar Leute, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das 10 Jahre her war und dass es damals völlig okay war. Dann gab es welche, die durften nicht gesehen werden, die mussten nachts arbeiten. Und das ist halt so,
das ist krass.
What the fuck? Also es ist so krass eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Und halt auch, du musstest halt als Frau in Size 00 oder 0 passen. Und da waren halt wirklich welche, die waren dann 4 Wochen, hatten die Urlaub, haben irgendwie mal ein bisschen mehr gegessen, sind zurückgekommen, Hose saß zu eng, die sind nach Hause geschickt worden.
Krank. Wirklich
also
krank.
Wirklich ganz, ganz krass.
Ich hätte wahrscheinlich nachts im Lager arbeiten müssen, so hässlich.
Sünde, ey. Das ist echt schlimm. Aber wie gesagt, für mich zu der Zeit war es einfach ein guter Start so für alles. Und
ja, entsprach dann anscheinend wirklich dem, was du dir vorgestellt hast.
Ja,
ne?
Total.
Ja, so wie ich bei GLS halt.
Ja, was du dir halt vor.
Mit meinen damals schon, ich hatte gar keine Stahlkappenschuhe.
Ja.
Ich hatte Chucks.
Aua.
Bis mir so ein 40 Kilo Bleiverschnitt auf den Zeh gefallen ist. Und dann durfte ich übrigens wieder, da schließt sich der Kreis, durfte ich im Lager arbeiten, durfte die ganze Zeit so eine Ameise, kennt ihr die?
Ja.
So, zum Hochpumpen, durfte den ganzen Tag rumfahren.
Aber das hat dir Spaß gemacht,
das hat
oder?
Das ganze Ding hat irgendwo Spaß gemacht.
Ja. Nee, aber im Sinne von, das war das, was ich mir vorgestellt habe, weil es ging um Mode, die haben Mode verkauft und das war halt so eine Zeit, wo ich halt Amerika für mich selber total glorifiziert habe. Und das war halt das amerikanischste Unternehmen, glaube ich, wo du zu dem Zeitpunkt hättest in Deutschland arbeiten können. Und deswegen, das fand ich halt sehr cool. So. Und darüber bin ich dann halt auch ins Modeln reingerutscht. Mhm. Ich habe dann halt in der Zeit, wo ich da angefangen habe zu arbeiten oder wo ich da gearbeitet habe, habe ich einen Vertrag unterschrieben bei einer Modelagentur in Düsseldorf. Und dann fing das halt an, dass ich so meine ersten Jobs hatte und das ist irgendwie sehr schnell, sehr gut angelaufen. Und dann war es für mich halt so, okay, was ich bei Abercrombie in einem Monat verdiene, verdiene ich da bei einem Job. Und das war halt für mich neben dem Studium, war das mega. Also ja, so besseres Geld verdienen von meinem Stundenlohn, den ich halt vorher im Aushilfsjob hatte. So, und dann habe ich halt bei Abercrombie gekündigt und habe dann während meines Studiums halt angefangen, als Model zu arbeiten. So bin ich überhaupt da reingerutscht und genau, so habe ich das dann die ganze Zeit über gemacht, bis mein Studium abgeschlossen war. Und danach bin ich nach Hamburg gezogen. Dann hatte ich ein Angebot hier von einer sehr, sehr guten Modelagentur, Luisa Models, und habe halt da unterschrieben und habe dann ja ungefähr so anderthalb Jahre, würde ich sagen, Vollzeit als Model gearbeitet. Muss man aber auch, kannst du ja gleich gerne auch nochmal drauf eingehen, man darf sich das Modelleben nicht so glamourös vorstellen, wie das bei Germany's Next Topmodel kommuniziert wird.
Nee, nicht wirklich. Obwohl witzigerweise jetzt im Nachhinein kann man schon viele Sachen, also man konnte schon mehr vergleichen, als wenn man dieses, die Erfahrung nicht hatte.
Du kannst viel vergleichen, aber es ist einfach, also
es ist ganz anders, als man sich das vorstellt, ja. Zu 100%.
Zum Beispiel, was ich sagen muss, worunter ich mental mega gelitten habe, war diese ständige Abrufbereitschaft. Also das funktioniert ja mit den Jobs so, dass du zum Beispiel Optionen bekommst von deiner Agentur. Also deine Agentur sagt, hey, wir haben hier eine Joboption für Kunde XY in Barcelona in einer Woche. So, und dann sagst du, okay, ich gebe die Option. Das heißt, du gibst die Option, dass dich der Kunde final buchen kann. Und dann steht diese Option in deinem Kalender drin quasi. Und dann kann es aber sein, dass du gefühlt bis 24 Stunden vor Jobantritt du nicht weißt, ob deine Option bestätigt ist. Das heißt, wenn dich Freunde fragen, andere Kunden fragen, irgendwelche Sachen, ist immer so, ja, kann ich dir nicht sagen, weil vielleicht muss ich dann nach Barcelona fliegen oder sowas. Und wie oft dann es natürlich auch nicht geklappt hat, du dir alles freigehalten hast. Und man hat halt, teilweise hatte ich das Gefühl, überhaupt nicht über mein Leben verfügen zu können.
Es ist ein ganz großes Paradoxum. Dieses Leben als Model, weil auf der einen Seite bist du extrem frei und auf der anderen Seite bist du extrem eingegrenzt.
Genau. Dann ist es halt auch so dieses, ich habe mich zum Beispiel immer sehr unwohl gefühlt mit Agenturbesuchen.
Ja, war auch nicht mein Fave.
Du kommst da rein in die Agentur, jeder Booker mustert dich von oben bis unten, hast du zugenommen, sehen die Haare so aus, wie sie sich das vorstellen, wie sehen deine Finger aus. Dann,
ja, es ist halt nochmal eine ganze Rubrik für sich.
Ja, total. Und es ist halt wirklich ein Job, bei dem es nur um dein Äußeres geht. Den Leuten ist es egal, wie es dir geht, wie du dich fühlst, wie irgendwas ist. Und ich glaube, wir hatten beide im Großen und Ganzen schon Glück, dass wir auch viele nette Kunden hatten. Aber zum Beispiel, was ich immer schrecklich fand, war, dass am Set wird nicht mit dir gesprochen, sondern über dich. Ja, also ich weiß nicht, ob du das auch oft hattest, aber du stehst dann halt im Set, wirst fotografiert und dann ist so, oh, er muss das anders machen oder sie muss den Arm anders halten. Und ich denke mir so, hey, ich stehe hier, sag mir doch, kannst du vielleicht den Arm anders halten oder sowas? Und ich hatte teilweise das Gefühl, wirklich wie so ein Objekt einfach nur gesehen zu werden, was du halt auch am Ende bist, weil am Ende...
Voll, das siehst du ja auch im ganzen Booking-Prozess und es ist auch voll okay, weil wir wussten es auch vorher. Ich glaube, unsere Vorstellung des Ganzen war ein bisschen anders.
Ist halt nur eine andere, die wird halt so romantisiert irgendwie.
Ja, und sie wird, so wirst du ja auch, so geht ja auch das Modeln an sich ja auch los. Es wird einem ja so, du versuchst dir ja etwas aufzubauen. Mhm. Und es gibt ja auch Karrieren, die groß geworden sind, ne, wo es ja auch funktioniert hat. Man muss nur wissen, dass es gibt auch eine Basis an sehr vielen Modellen und davon, wenn du in dieser Branche bist, weißt du das auch, die halt eben nicht die High-Luxury-Jobs machen, sondern eher so ein bisschen die E-Commerce und
wo halt auch eigentlich das Geld liegt.
Wo das Geld liegt, wovon du auch gut leben kannst. Aber da ist es halt wirklich so, da bist du ein Produkt.
Genau.
So,
und das ist zum Beispiel auch ein Paradoxon. Zum Beispiel alle Leute denken halt, wenn du in der Vogue bist, verdienst du richtig viel Geld damit. So.
Mhm.
Du kriegst nichts dafür.
Ja. Also, doch, du kriegst das, dass du in der Vogue bist.
Ja, genau. Aber jetzt, du kriegst kein finanzielles...
Nein.
Du kriegst keine Gage dafür oder wenn es die halt so schwindend gering, weil du machst es halt wirklich nur für dein Image, um dann natürlich wieder bei anderen Kunden gebucht zu werden. Und halt auch viele Luxuskunden sind jetzt nicht die oder gerade diese ganzen Runway-Jobs, wenn du dir die Pariser Fashion Week anguckst. Klar gibt es da eine Handvoll Models wie jetzt eine Gigi Hadid oder weiß ich nicht was, die natürlich dann in der Lage sind, gute Summen für ihre Sachen aufzurufen. Aber sonst diese ganzen anderen Models, die du da laufen siehst, die kriegen für so ein Laufstegjob für die heftigsten Brands sehr, 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 sehr wenig Geld. Ja. Und das Geld verdienst du dann halt gefühlt, wenn du das Katalog-Shooting mit Bademoden machst. Da verdienst du richtig Geld. Und das ist dann halt auch immer so dieses, wo willst du hin als Model? Und willst du es fürs Image machen oder das?
Und ich habe es halt immer nur wegen des Geldes gemacht. Ich sagte auch, ich habe meins ja während der Ausbildung angefangen, weil ich kam ja aus diesem Café-Bereich, wo ich ganz normal, also wo ich halt echt neben der Schule relativ viel gearbeitet habe und viel Trinkgeld verdient habe und dann halt immer so ein bisschen, habe ich ja schon mal erzählt, von dem gelebt habe, was ich auf Tasche hatte.
Ja.
Und dann habe ich meine Ausbildung begonnen und das waren dann 40, 45 Stunden die Woche und das Wochenende war frei und das Wochenende war eigentlich immer Fußball. So. Und dementsprechend war so, okay, ich kann am Wochenende nicht arbeiten. Und das war, glaube ich, ich frage mich nicht, in welchem Monat das war. Ich glaube, das muss zweiter oder dritter Ausbildungsmonat gewesen sein, wo ich da saß in einem Kundencenter, in dem ich gearbeitet habe und gesagt habe, nach 13 Tagen war mein Ausbildungsgehalt weg.
Ja, so. Kann ich mir und auch ich war so, nicht vorstellen.
Ich hatte wirklich Glück, dass ich so gesehen keine Miete zahlen musste und sonst wäre ich halt am Arsch gewesen. Ne? Mhm. Und ich war so nach 13 Tagen kein Geld mehr und ich habe schon echt ein gutes Ausbildungsgehalt bekommen. Ich habe damals, glaube ich, knapp 900 Euro bekommen im Lehrjahr, das, also pro Monat. Das ist extrem viel Geld. Und es war trotzdem weg, weil ich halt noch einen ganz anderen Flow drin gehabt, was das Geld betraf. Und war so, fuck, wie bekomme ich es jetzt hin, mit wenig zeitlichen Aufwand noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen?
Mhm.
Und dann war ich so, okay, ich wurde ja ein paar Mal angesprochen, ne? Wie zum Beispiel bei Abercrombie & Fitch, zwar nur fürs Lager, aber es gab so ein paar Leute, die mich mal angesprochen hatten, auch mal schon mal eine Agentur, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und es war dann so, ja gut, was machst du jetzt? Dann saß ich in der Mittagspause, hab einfach gegoogelt, 5 größten Agenturen Deutschlands. So, hab an alle 5 Agenturen so ein paar Handybilder von mir geschickt. Hab gesagt, so, Freunde, wie sieht's aus? Ne? Seht ihr da Potenzial? Und die erste Agentur, die sich gemeldet hat, war Modelwerk.
Halt wirklich so eine der besten Agenturen in Hamburg.
Und auch Deutschland. Ja. Ich glaube sogar Deutschlands größte.
Mhm.
Hat Modelwerk sich gemeldet. Ich direkt Termin gemacht. Die anderen haben sich halt erst ein paar Stunden später, einige erst einen Tag später gemeldet, auf die gar nicht mehr geantwortet. War einfach zum Modelwerk hin. Ich so, oh, morgen hier ein paar Bilder gemacht, zack, zack, wie sieht's aus? Geil, Vertrag unterschrieben, bums, fertig, bist jetzt Model. So. Und für mich war es halt so, ich wollte nur Geld verdienen. Ne? Und habe zeitgleich mit einem Freund von mir angefangen, mit Alpha. Und Alpha und ich sind tatsächlich so zwei Paradebeispiele, welche Wege du als Modelle verfolgen kannst.
Mhm.
Ich war derjenige, der immer nur Geld verdienen wollte und dementsprechend diesen E-Commerce-Markt halt gemacht habe, About You, Zalando etc. pp.
Kataloge.
Ne? Kataloge und sowas.
Parship-Kampagne.
So, ey, die war nice. Da habe ich meinen ersten TV-Werbespot mitgehabt und habe halt den Bereich gemacht. Und Alpha zum Beispiel war jemand, der von Anfang an gesagt hat, ich möchte High Fashion machen.
Ja.
So. Und das auch zu einer Zeit zum Beispiel, wo er gesagt hat, ich möchte, ja, das ist halt ein schwieriger Weg, den du gehen musst.
Ja,
ne?
Aber er war halt bereit dazu, den zu gehen und für ihn hat sich's halt total ausgezahlt.
Alpha hat krass gehustelt. Ja. Alpha hat wirklich, ich weiß noch so, da kamen die ersten so Agenturen, die damals gesagt haben, zu einer Zeit, wir haben angefangen 2014 und die dann gesagt haben, ja, wir sehen jetzt zum Beispiel keinen Markt für schwarze Modelle und allem drum und dran. Und Alpha war so, ist mir egal, ich mach. So, ja. Der hat dann gesagt, ist mir egal, was die Agentur sagt. Der hat sich dann selber Tickets gebucht nach Mailand, ist nach Mailand geflogen und ist dann zu der Agentur und hat sich vorgestellt.
Ja.
Hat gesagt, so hier, ich bin Alpha, was geht? Und so, Alpha hat eine geile Attitude einfach.
Total.
Ne? Und Alpha wusste schon immer, wo er hingehen wollte. Und Alpha hat da wirklich 3, 4, 5 Jahre gehustelt, um in diesem High-Fashion-Format zu bestehen. Und jetzt guck ihn dir an. Ich glaube, jetzt letzte Woche war eingeladen von Boss zu Naomis Geburtstag.
Ja.
So.
Ja, er hat sich echt so gut etabliert. Und
Wahnsinn. Alles. Aber mit ganz viel Eigenleistung, mit ganz viel Mindset, mit ganz viel, ich pack das, ich mach das, ich räume diesen Markt hier auf.
Ja,
so.
Ja, und das hat er wirklich zu großen Teilen auch geschafft.
Und hat in den ersten 5 Jahren aber echt kaum Geld verdient. Der hat das jetzt erst, nachdem er sich einen Namen und eine Karriere aufgebaut hat, jetzt erst kriegt er halt gewisse Summen, die hat er früher nicht gehabt. Und ich war schon immer so ein bisschen so, ich nehme das, so, da zahlt mir meine Miete, das macht meinen Kühlschrank voll. Das, so. Und dann waren wir beide, da haben wir uns ja auch kennengelernt, und dann waren wir beide in diesem Model-Lifestyle.
Genau, und du hast zu dem Zeitpunkt das komplett hauptberuflich gemacht und ich habe zu dem Zeitpunkt, wo wir uns kennengelernt haben, fing das bei mir an, dass ich...
Na, ich habe erst meine Ausbildung abgeschlossen und dann habe ich es hauptberuflich gemacht.
Dann hast du es hauptberuflich gemacht, dann hast du dein Wirtschaftspsychologie-Studium begonnen und das war die Zeit, wo das mit uns official wurde.
Genau, und was liegt noch dazwischen? Zwischen Abschluss der Ausbildung und...
Shanghai und Istanbul.
Ich habe 6 Monate in Istanbul und 6 Monate in Shanghai gelebt.
Ja.
Aber Freunde... Keine Sorge, dazu kommt nochmal eine extra Folge.
Ja, stimmt, die hätten wir jetzt eigentlich auch machen können. Ne? Dann holst du dir irgendeinen Partner dazu, mit dem du darüber sprichst.
Das sprengt den Rahmen hier, wenn ich anfange. Und du kennst die Geschichten auch, ne?
Ja, ja. Das sprengt den Rahmen um ein Vielfaches. Naja, auf jeden Fall hast du halt noch im Ausland gelebt. Das ist halt auch so eine Sache, dass beim Modeln ziemlich typisch ist. Das nennt man On-Stay. Also man geht in ein fremdes Land, in eine fremde Stadt, wohnt dann in einem Model-Apartment mit diversen Models zusammen und macht dann dort seine Jobs. Das nennt man On-Stay. Das war immer was ich nie gemacht habe, weil ich weiß nicht, du weißt, wie sehr ich meine Ruhe brauche. Ja. Und deswegen, das war immer meine Albtraumvorstellung, mit fremden Menschen in einer Wohnung zu wohnen.
Es wäre nichts für dich. Wir haben in Istanbul mit 8 Jungs in einer Bude gelebt.
Ja.
Wir hatten neben unseren Betten Kühlschränke. Ja. Also jeder hat neben seinem Bett einen einzelnen Kühlschrank. Es wäre nichts für dich gewesen. Nee, ich fand es halt richtig geil.
Und ich habe das dann halt immer so gemacht, dass ich Jobs nur als Direct Bookings angenommen habe. Also das heißt, wenn ein Kunde irgendwie mal dann gesagt hat, okay, wir buchen dich, dann bin ich für den Job dahin geflogen. Aber ich war nie vor Ort verfügbar für Castings oder solche Sachen. Ich habe immer nur so E-Castings, also das sind Casting-Videos, die du dann halt drehst für Kunden, gemacht. Aber ich bin nie on stay wohin gegangen. Ich glaube, es war für mich auch, wie du schon sagst, absolut das Richtige.
Weil da hast du nämlich auch das, was du vorhin gesagt hast, dieses so menschenhandelmäßig. Wir sind mit Bussen zu Kunden gefahren, ausgestiegen, und andere Agenturen haben ja auch ihre Modelle geschickt.
Ja, ja. Und du stehst dann da halt, wirst begafft von oben.
Mit 40, 45 Leuten stehst du da und dann musst du da vor so einen Dreiertisch oder einen Vierertisch an Entscheidern und musst ausziehen, hinlaufen, dich zeigen, präsentieren.
Es ist wirklich halt wie so ein Stück Fleisch, ja, ne, was dann so begutachtet wird, ob das Steak heute Abend gut ist für die Pfanne.
Und das Geilste ist, in der Türkei darfst du überall, also was heißt darf, aber die haben überall geraucht. Übrigens in Shanghai auch. So, ja. Und dann sitzt da ein Tisch an den Entscheidern, so 4 Jungs oder Frauen, also wirklich, da waren so alles Mögliche, und die haben durchgehend Kette geraucht. Oh. Und dann musst du davor dich ausziehen und so, und dann sitzen sie an so einer halb abgequalmten Kippe, Aschenbecher schon überquollen, weil sie seit morgens um 8 Uhr sitzen und 160 Modelle sie schon angeguckt haben.
Ja.
Aber ja, alles nochmal in einer Spezialfolge.
Ne? Wir freuen uns alle schon sehr. Ja, und dann fing das bei mir an, dass ich gemerkt habe, dass mich eine Sache am Modeln extrem, oder mehrere Sachen extrem stört. Zum einen dann dieses, was ich vorhin gesagt habe, dieses, dass ich immer das Gefühl hatte, so fremdbestimmt zu sein. Und das führte dann auch so weit, dass ich habe ein sehr eigenes Bild von vielen der Sachen, wie man jetzt natürlich auch bei dem Haus oder so gehört hat. Ich weiß sehr oft, wie ich Dinge visuell haben möchte. Und das war für mich das Schlimmste bei den Modeljobs, wenn ich wusste, wie man dieses Bild gut machen könnte.
Ja.
Und es wurde einfach nicht so. Die haben mir teilweise Outfits angezogen, die haben mir ein Make-up gemacht, die haben ein Setting gemacht, wo ich so war, es ist alles furchtbar. Hier sind 10 Leute, die dafür bezahlt werden und die können das nicht gut.
Jein, doch, weil sie haben am Ende des Tages die Kundenwünsche erfüllt, wie sie seit 20 Jahren in den Gefilden,
genau,
wo
also
wir unterwegs
halt einfach
waren.
Eine veraltete Branche, aber auch
richtig,
was solche Sachen angeht. So. Und da hat sich für mich dann so ganz langsam so ein bisschen das Gedankengut entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht ist es nicht unbedingt so, dass ich alles besser kann, aber ich habe zumindest eine gewisse Ästhetik. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich angefangen, bei meinem Instagram-Kanal nur Sachen zu zeigen von den Modeljobs. Also hier behind the scenes, hier wird mein Make-up gemacht, hier fliege ich dahin, hier bin ich da. Und irgendwann war ich so, okay, aber ich bin ja eigentlich irgendwie mehr als das, was ich hier zeige, weil ich habe selber eine strenge Ästhetik mit Sachen, dass ich weiß, was ich als schön empfinde, was ich zeigen möchte und so. Und dann kam halt Corona. Und meine ganzen Jobs sind quasi flöten gegangen. Ich hatte eine Woche, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, wo ich am Boden zerstört war, weil ich hatte wirklich Traumjobs, auch vom Modeln drin, die einfach alle gecancelt wurden.
Mailand war doch noch drin, ne?
Ja, und also so viele Sachen.
Stimmt, ja, ich erinnere
und,
mich.
Und das war für mich so, okay, wie soll ich jetzt alles weitergehen? Und dann habe ich aber für mich total diese Zeit ohne das Modeln genutzt, mich total darauf zu fokussieren, was ich eigentlich noch bin und noch zeigen kann.
Man muss dazu aber auch sagen, den Grundstein hast du dir ja vorher auch schon ein wenig gelegt. Ne?
Genau.
Das war jetzt nicht, dass du ganz unaktiv warst. So,
nee, ich war immer aktiv, aber ich habe halt vorher das Model Isabel gezeigt, aber nie die Person.
Ja, stimmt.
So, oder das, was ich mache.
Es war ein Shift. Ne?
Genau. Und da habe ich dann gedacht, so, okay, gut, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Und das war dann was mir so viel Spaß gemacht hat und mir so viel zurückgegeben hat, auf einmal die Sachen zu zeigen, die ich wirklich schön finde, die ich als ästhetisch empfinde. Und das hat so einen großen Anklang gefunden, dass ich auf einmal so schnell gewachsen bin bei Instagram und halt immer mehr tolle Projektanfragen bekommen habe.
Ich kann mich auch noch erinnern, wie wir die ersten Male mit meiner Kamera, ich habe mir dann so eine Fuji-Kamera damals gekauft, auf die ich, das war, die habe ich übrigens bezahlt von meiner Gage, von meinem Parship.
Stimmt.
Weil das war meine erste richtig fette Gage, die ich bekommen hatte.
Ja.
Und weißt du noch, wie sehr ich mich gefreut habe, jetzt mir eine Kamera zu kaufen. Und es war diese Fujifilm X100F, wirklich mit einer extrem geilen Bildsprache. Und die hat damals, ich habe sie gebraucht gekauft, 900 Euro gekostet.
Ja.
Knapp 1000 Euro. Und ich hatte meine Gage überwiesen bekommen. Ich bin losgelaufen zu diesem Fotoladen, habe mir die gekauft und gefreut wie ein Schnitzel. Und dann habe ich mit Isabel halt die ersten Umsetzung mit dieser Kamera gemacht.
Ja, das war auch cool. Und dann fing das auch so langsam an, dass du mich halt immer mehr bei den Projekten auch unterstützt hast. Und ich war vorher bei einer Agentur und dann habe ich halt bei meiner Modelagentur sowie auch bei der Socialagentur gekündigt, weil ich auf einmal so war, okay, ich möchte mich anders positionieren. Und dann habe ich angefangen mit meiner besten Freundin Alessandra, mich zusammenzutun und sie hat gesagt, weil sie war vorher auch in der Agentur, es hat sie nicht wirklich erfüllt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen uns jetzt eine richtige Strategie. Was wollen wir machen? Wo wollen wir hin? Und dann haben wir...
ihr seid aber auch krass, ihr beide. Ihr seid wirklich, also Freunde, ihr könnt, ja gut, ihr sitzt nicht dabei, aber ich habe ein paar Meetings dabei gehabt, die beiden sind verrückt, die sind wirklich, also was heißt verrückt? Die sind so echt ein Paradebeispiel dafür, wie es sein kann, wenn zwei Menschen in dieselbe Richtung blicken und ein gemeinsames Ziel haben und richtig Bock und Drive haben, an Sachen zu arbeiten und konstant weiterzumachen und sich zu entwickeln und wirklich Chapeau und Hut ab davor, ihr beide.
Dankeschön. Naja, und das war für mich auch sowohl beruflich als auch privat eine mega gute Entscheidung, weil ich es liebe, mit Alessandra zusammen zu arbeiten, wir ein super gutes Team sind. Und dann fing es halt an, dass wir wirklich gesagt haben, wir wollen nicht einfach nur irgendwie als Influencer arbeiten, das heißt, ich halte Produkt X in die Kamera und schreibe einen Rabattcode dazu, sondern wir wollen unseren Fokus wirklich darauf legen, kreative, hochwertige Umsetzungen für Kunden zu entwickeln. Und genau das ist ja auch das, wo wir dann angefangen haben, zusammen immer mehr in diese Richtung zu arbeiten. Also das, was unser Main-Business ist, ist eigentlich, dass wir uns für Kunden Konzepte überlegen, die dann teilweise auch an Kunden pitchen. Also wir gehen auch aktiv auf Kunden zu, schlagen den Konzepte vor, die wir für die Brand passend finden und dann halt quasi auch als Art Director komplette Konzepte zu verkaufen und diese dann umzusetzen, dass wir sagen, okay, wir können euch den Fotografen dafür empfehlen, den Make-up-Artist, wir würden die und die Location vorschlagen. Also quasi das, was wir
jahrelang selber gemacht haben.
Genau, ne? Nur halt als kleinen Ausschnitt, quasi als kompakte Pakete anzubieten.
Und mit einer, also mit, ich würde mal sagen, mit unserem Stil. So
genau.
Ein bisschen. Das ist, glaube ich, so dieser, wie heißt das? Nicht Selling Point, sondern was macht einen unique?
Ein
wie heißt
USP.
Das? Ein USP, danke. das ist unser USP, wir haben so eine eigene, was heißt eigene, so ganz eigen ist sie auch nicht, aber wir haben so unseren Stil und wir, ich glaube, wir haben ein ganz gutes Auge und Verständnis für Needs und für das, was wir zumindest finden, was cool sein kann.
Genau, so. Und wie wir halt bestimmte Sachen von Kunden so inszenieren können, dass sie für eine gewisse Zielgruppe ansprechend sein können. So. Und das ist halt das, was uns auch, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß macht und warum wir unseren Job auch so sehr lieben, dass es vollkommen okay ist, gefühlt aktuell jedes Wochenende durchzuarbeiten und abends viele Spätschichten zu schieben. Und ich finde es halt mega schön, dass wir uns auch so kreativ da so austoben können. Mit aller die Zusammenarbeit ist mega schön. Und im Hinblick aufs Haus, ich freue mich halt auch so sehr, dass wir da ein richtiges Office haben mit Konferenztisch und Studio und dann halt, glaube ich, auch nochmal ganz anders kreativ mit Projekten arbeiten können.
Es wird alles halt wesentlich professioneller als jetzt. Wir haben es schon auf einer gewissen Ebene. Wir haben uns ja so ein kleines Studio da eingerichtet und ich sag mal so, der Kopf ist auch ein wenig unabhängig von dem, wo man sich befindet.
Ja.
Nichtsdestotrotz spielt ein Surrounding einen ganz, ganz großen Faktor.
Ja, ich meine, viele Projekte, die wir machen, sind ja auch remote. Also so die Arbeit findet dann quasi, was die Planung angeht, natürlich schon irgendwo am Küchentisch oder Wohnzimmertisch statt, aber die Umsetzungen so sind ja jetzt nicht bei uns alle zu Hause.
Nicht alles, nein, wir machen nicht alles in-house, aber wir machen viele Sachen wie Nachbereitung, Vorbereitung.
Und das ist halt eigentlich das, was tatsächlich und realistisch den größten Teil unseres Jobs ausmacht. Also ich glaube,
die Vor- und die Nachbereitung.
Genau, man denkt immer so, ach ja, hier mal eben das Bild, aber das ganze Styling dafür zu machen, die ganzen Sachen zu bestellen, Konzepte zu erarbeiten, Konzepte zu schreiben, zu pitchen, dem Kunden zu vermitteln, dann alles on time vorzubereiten und dann halt diese ganze Nachbearbeitung, ne? Also mit Edits von Videos, Fotos und so weiter.
Dann kommt ein hoher hoher selbstgemachter Qualitätsanspruch, den wir halt haben.
Ja, der uns auch manchmal in den Wahnsinn treibt.
Ja, wo auch ich ein bisschen lernen musste, so ein bisschen von, ich habe so einen verkappten Perfektionismus manchmal, der mir vielleicht manchmal auch ein bisschen im Weg steht, so, aber ja. Es ist so, ich habe manchmal so, ja, es geht dann so um Logik in gewissen Dingen oder auch um Ästhetik und dann stört mich da ein umgeklappter, umgeklapptes Hosenbein ein drum und dran. Das formt sich ja auch alles noch. Aber das war ein ganz großer Punkt, wo es sehr cool ist, dass wir so zueinander gefunden haben, weil das ja eine Arbeit ist, die uns beiden extrem viel Spaß macht und tatsächlich eine ist, die wir auch zusammen machen können, wo wir ja. uns auch oftmals auch in die Haare bekommen.
Ja, weil jeder dann so seine andere Vorstellung von einer gewissen Sache hat. Aber ich finde, wir sind immer trotzdem dabei. Ich finde, wir arbeiten auch sehr professionell zusammen. Also ich glaube nicht, dass wenn wir jetzt Kunden mit uns am Set haben oder so, dass sie finden, dass wir uns irgendwie anders verhalten, weil wir ein Paar sind.
Absolut gar nicht. Ne? Wir wurden ja auch schon zusammen gebucht und ja. haben das
und
auch.
Wir sind gute Business Partners.
Gute Business Partner. Und ich glaube, wir haben beide auch aufgrund unserer Erziehung, aufgrund unseres Werdeganges eine ganz gute Arbeitsmentalität. Das ja, war total. Schon, also mich hat es gewundert teilweise als Modell, was wir da so an Feedback bekommen haben, dass Kunden gesagt haben, oh, total toll, dass er seine Kleiderstücke aufgehangen hat.
Also Wahnsinn, wir, ne? Aber denken, ich finde, das ist auch, es hat einfach nur was mit Erziehung zu tun.
Ja, also, das ist das so Normalste der Welt, dass du A, pünktlich erscheinst, B, ja, deine
gepflegt
Sachen
bist, gepflegt bist, wenn du wegen deines Äußeren gebucht bist.
Richtig, das heißt, deine Fingernägel sind gemacht, das heißt, du kommst da nicht mit einer Fahne an, obwohl, okay, das ist auch schon mal passiert, ich bin auch schon mal mit einer Fahne angekommen, aber das habe ich auch
von klein auf in die Wiege gelegt bekommen.
Nee, nicht die Fahne, sondern dieses, wer feiern kann, kann auch arbeiten. Ja. Also ich war immer da, ich habe performt. Immer, egal was den Abend vorher war. Aber ja, ich sag mal so, die Vorbereitung mit dem Alter ist natürlich eine andere geworden. Früher war es tatsächlich so ein bisschen Model-Lifestyle, einen Abend vorher noch feiern, am nächsten Morgen beim Job sein und abliefern. Dann ist es mit den Jahren natürlich schon so geworden, dass man am Abend vorher rechtzeitig schlafen gegangen ist, dass man geguckt hat, wann der Zug morgens fährt, dass man seine Sachen gepackt hat. Und ja, natürlich alles erst dann, als ich mit Isabel zusammengekommen bin.
Wichtiger Disclaimer.
So, aber wir haben eine gute Arbeitsmentalität. Die Sachen sind bei uns on time, wir liefern alles rechtzeitig ab, wir gerade auch mit Alessandra haben einen hohen, hohen Anspruch an der Kommunikation mit dem Kunden,
ja.
An unserer Arbeit und das ist tatsächlich ein bisschen mehr, als man vielleicht im ersten Moment denkt.
So. Ja, der Job geht auf jeden Fall tiefer als diese Oberfläche, die man dann zum Beispiel bei Instagram sieht. Wir machen ja auch viele Dinge, die bei uns gar nicht online gehen oder so, sondern wo wir wirklich an Projekten arbeiten und dann zeigen wir lieber bei uns irgendwie ein privates Bild oder sowas.
Aber genauso wie mit Jobs, Entschuldigung, dass ich da wieder reingegriffen bin, aber es ist genauso wie auch andere Jobs, die du im ersten Moment, keine Ahnung, denkst du dir auch bei einem, was soll ich jetzt als Beispiel nehmen? Aber na, sagen wir irgendwelche anderen Berufsgruppen, denkst du manchmal auch nur von hier bis zur Tapete und sagst, ja, die machen den ganzen Tag auch nur das. Und wenn du aber jemanden mal fragst
oder begleitest,
dann lernst du es. Deswegen war meine Ausbildung so cool, weil ich alle einzelnen Bereiche wie Vertrieb, Anzeigen, die Druckerei hinten mit den Jungs, die falzen und die Druckmaschinen machen einen drum und dran. Ich habe mir alles angeguckt und habe jeden begleitet und dann stellst du erst fest, wie viel Arbeit
die jeweiligen Jobs
machen. Und mehr als du meistens immer denkst.
Ja.
Der bedient ja auch nur den ganzen Tag eine Maschine. Ist Schwachsinn. Die machen so viel und sind da wirklich von morgens bis abends und ja.
Und ich finde es lustig, weil am Ende, wir haben beide ja einen sehr unterschiedlichen Werdegang. Aber ich finde trotz dessen, dass das, was aktuell unser Job ist und unsere Selbstständigkeit, schon auch mit dem zusammenhängt, was wir vorher gemacht haben, wie bei dir mit dem Verlagskaufmann digital und so. Das ist ja auch irgendwas mit Anzeigen verkaufen und so weiter. Also halt einfach ein bisschen über Publikationen, was ja auch ein Teil unseres Jobs ist. Bei mir mit dem Modemanagement, was ich studiert habe, wo halt auch viel über Journalismus, Texte schreiben, dann natürlich auch viel Visuelles, Mode und so weiter ist. Auch BWL, Rechnungswesen, Steuern, ja, mein absolutes Lieblingsthema. und dann halt zum Beispiel auch ganz viel Wissen, was wir auch aus der Modebranche irgendwie, Modelbranche mitgenommen haben. Also, und zum Beispiel meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich glaube, dass dieses ganze Konzept eines typischen Modells in Zukunft auch überholt sein wird. Also ich glaube, dass das kein Job ist, der noch eine ewige Sparte ist.
Also ich stehe noch unter Vertrag, dementsprechend
ja, enthältst du deine...
Ich sage dazu gar nichts. Ich hoffe natürlich, dass das noch weiterhin läuft.
Nein, aber ich glaube einfach, dass immer mehr Menschen lieber echte Menschen in der Werbung oder auf Plakaten und sowas sehen. Natürlich wird da auch alles gefotoshoppt, was echt aussieht, so. Aber ich glaube, dass es immer mehr um Markenbotschafter gehen wird, die...
Witzig, das Thema hatten wir doch heute
genau,
erst.
Genau, die mit ihrer Persönlichkeit für eine Brand stehen, als nur dafür, dass sie den perfekten Körperumfang haben.
Ich habe das heute erst zu Isabel gesagt, weil wir dran vorbeigefahren sind. Ich sehe seit Wochen zwei verschiedene Werbeplakate. Und zwar eins von H&M und eins von Calzedonia.
Ja.
Und das von H&M hat ein Model gebucht, was absolut gar keine Frage, was sehr hübsch ist.
Ja.
So, aber
schönes
es ist
Model,
so
schöne Fotos.
Richtig
alles.
Schönes Model, wahrscheinlich, keine Ahnung, Südafrika, so wie es nach der Belichtung aussieht.
Ja.
Aber es kennt ihr so, das ist so ein bisschen zu perfekt.
Das ist also, eigentlich abholt.
Genau, es ist für mich so, es ist zu weit weg. Ja, natürlich existiert dieser Mensch irgendwo auf dieser Welt, klar, sonst ist es ja noch sind es keine AI.
Ach, das dauert auch nicht mehr lange.
Noch sind es keine AI-Fotografien, sondern ein echter Mensch, aber es ist so zu weit weg für mich. Und dann sehe ich die Calzedonia-Umsetzung mit Pamela und Farina und bin so, das ist viel, viel mehr in meinem Kopf. Es ist viel, viel präsenter. Ich habe,
weil du beide Personen eher eine persönlichere Assoziation hast als zu einer Person, die da schön am Strand sieht, wo du aber nicht weißt, also irgendwelche Persönlichkeitsmerkmale mit ihr verbindest. Und deswegen, ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie sich diese Industrie meiner Meinung nach entwickeln wird.
Ja. Also wie gesagt, diese Calzedonia-Umsetzung finde ich sehr cool mit den beiden. Und es bleibt mir viel, viel positiver im Gedächtnis, als dass es zum Beispiel die von H&M tut. Obwohl sie meinem ästhetischen Auge absolut entspricht und ich unfassbar schön finde. Aber es ist, ja.
Ich glaube, du bist jetzt halt auch nicht der Kunde, der sich das Bikini-Oberteil von A oder B kaufen würde.
Weil aber anscheinend sind mir beide im Kopf geblieben, ne?
Genau, ja. Deswegen weiß ich nicht, ich glaube schon, dass diese H&M-Kampagne auch viele Leute dieses Top kaufen werden, weil das sehr schön ist, aber ich verstehe total deinen Sichtpunkt, weil ich es auch sehr ähnlich empfinde.
Ne?
Ne?
So,
also wir hoffen, wir konnten euch heute einen kleinen Einblick in unseren Werdegang und Berufsalltag geben.
Jetzt kam aber ein sehr plötzlicher Abfall.
So. Wolltest du noch was sagen?
Oh, wir haben jetzt eine Stunde erreicht, jetzt ist Feierabend.
Ja, ich wollte es jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen.
Nee, aber findest du, bist du happy mit dem? Hast du sonst noch was auf dem Herzen? Möchtest du noch was nach außen tragen? Hast du das Gefühl, wir haben eins vergessen noch zu erwähnen. Wir sind ja noch Eltern. Hauptberuflich.
Ja. Das sind wir auch noch.
Das haben wir ja auch. Du, da war doch noch was.
Ja, das heißt noch in unserem Werdegang.
Auch etwas, was man nicht unterschätzen sollte. So,
ist der härteste Job der Welt.
Härteste Job der Welt und der, wo
schönste.
Der schönste und der, wo du am wenigsten Anerkennung für bekommst.
Ja, leider immer noch in der heutigen Gesellschaft.
Ja, aber ansonsten bin ich, fehlt uns noch irgendetwas?
Liegt dir noch was auf dem Herzen?
Mir? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, wir haben alles so ein bisschen oberflächlich. Ich glaube, dafür reicht halt auch gar nicht eine Folge aus, um irgendwie einen kompletten Werdegang zu zeichnen. Ich glaube, was so ein bisschen, was man so abschließend sagen kann, ist, dass wenn man sich, glaube ich, Isabel anguckt, dann reicht es, was heißt reicht es, aber es ist schön, ein Ziel vor Augen zu haben, dem Ganzen nachzugehen und ja, es wird mit Sicherheit Zeiten geben, wo es nicht so einfach ist und wo man an sich und dem Ganzen zweifelt.
Hatte ich auch zu Genüge. Also gerade in der Selbstständigkeit und am Anfang, wo ich noch nicht so viel verdient hat, dass ich mir auch was zurücklegen konnte, wo ich wirklich jeden Monat von dem gelebt hatte, was ich auf dem Konto hatte, hatte ich natürlich auch Phasen, wo ich dachte, okay, der nächste Monat darf nicht schlecht werden. Also es ist nicht immer alles easy und schön, aber am Ende bin ich sehr dankbar für den Job. Ich bin dankbar dafür, einen Job zu haben, den ich gerne mache, einen Job, der mich motiviert, einen Job, wo ich mit Menschen arbeite, mit denen ich einfach gerne Zeit verbringe, wo ich kreativ sein kann und der mir auch die Freiheit gibt, viel Zeit mit meinem Kind zu verbringen und mich dann halt lieber irgendwie abends nochmal um 9 hinzusetzen.
Ja,
also
absolut.
Dafür bin ich mega dankbar.
Ich glaube, da kann halt jeder, der selbstständig ist, halt ein Lied von singen. Dieser alte Spruch, selbst und ständig, der ist absolut berechtigt, weil ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Angestelltenverhältnis hat auch extrem viele Vorteile, genauso wie die Selbstständigkeit extrem viele Vorteile hat. Und beides hat auch immer, also nichts ist nur schwarz oder weiß.
Nein, es hat beides Vor- und Nachteile. Und ich glaube, es gibt Menschen, also zum Beispiel ich wäre niemals dafür gemacht, im Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Ich bin dafür einfach viel zu freiheitsliebend und will viel zu doll selbstbestimmt sein. Aber ich verstehe es auch so sehr, wenn man sagt, ich bin einfach froh, dass ich da hingehen kann, meine Arbeit jeden Tag machen kann, die mir Spaß macht und nach Hause gehe und dann auch weiß, was ich am Ende des Monats habe. Das wissen wir nie.
Nein, das ist ja so, das, ne? So, deswegen kommt, das ist allerdings auch bei der Selbstständigkeit so ein bisschen dein Antrieb.
Ja, total.
Weil sonst läufst du vielleicht auch Gefahr, so ein bisschen nachzulassen, wenn du merkst, oh ja, das geht schon alles. Nee, das ist tatsächlich so jede.
Du musst immer am Ball bleiben.
Genau, jede Woche, immer wieder. Aber du hast nicht dieses zeitliche Denken, so Montag bis Freitag und ich erledige das jetzt und danach ist so ciao, sondern wir sind halt wirklich daily irgendwie dabei und am Start und freuen uns ja auch darüber. Und ich bin ganz bei dir. Ich hatte die größten Probleme, leider Gottes, im Angestelltenverhältnis gar nicht mit der Arbeit an sich, sondern die war
mit
sehr
den
cool.
Strukturen, ne?
Und es hat, ja, sondern eher so ein bisschen strukturell. Ich glaube, davon hat sich auch schon vieles geändert. Also es ist wesentlich flacher geworden in den Hierarchien, so wie ich das mitbekomme. Aber es war noch zu oft, ich habe dasselbe wie du, dass ich eine ganz andere Vorstellung hatte von Dingen, wie sie umgesetzt werden, wie man sie machen könnte, ein Drum und Dran. Ja. Genauso wie der größte Punkt in meinen Augen ist, wenn du mit deiner Arbeit fertig bist, weil es gibt ganz viele Menschen, die zum Beispiel auch projektbasiert arbeiten, ne? Und dein Chef als Beispiel hat jetzt nicht noch eine weitere Aufgabe für dich oder könnte dies oder das oder jenes noch für dich Verwendung haben, so, ja, dann lass den Jungen oder die Frau, dann lass den doch jetzt nach Hause gehen.
Ja, und dann ist er vielleicht wieder bei einem anderen Mal
nicht
motivierter, eine Stunde länger zu bleiben.
So,
ne?
Genau. Ich verstehe dieses Prinzip nicht, Menschen dann aus Zwang, weil sie für diesen Zeitraum bezahlt werden, bis 18 Uhr oder was auch immer deine Vereinbarung ist, dort zu behalten.
Ja.
Das war eine der größten Streitereien, die ich mit meinem Personalchef hatte, so, weil wir sind fertig, du hast jetzt keine weitere Arbeit, außer Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, wie jetzt den Hof sauber zu machen, so, aber dann lass die Leute doch eine halbe Stunde früher nach Hause.
Ja, ja.
So, dafür hast du einen motivierten Mitarbeiter, der vielleicht nächstes Mal sagt, so, ey, cool.
Ich bleibe heute eine Stunde länger.
Genau, letztes Mal konnte ich früher los, weil da war ich schon fertig, diesmal brauche ich länger. Also ich habe freitags manchmal auch bis 19 Uhr da gesessen, weil meine Arbeit nicht fertig war.
Ja,
weil das meine
normal.
Eigene Arbeitsethik war.
Ja.
Fakt, die muss bis Montag fertig sein, also in der Ausbildung damals. Also sitze ich jetzt hier bis abends und mach das. So, dankt dir niemand. Wenn du aber mal fragst, kann ich mal eine halbe Stunde früher los? So, nee, du wirst bis 18 Uhr bezahlt.
Ja.
So, das sind so viele Sachen, wo ich dann sage, da bin ich sehr froh. Dann lebe ich lieber mit dem Druck, jeden Monat performen zu müssen und gute Arbeit abzuliefern und bleib mir in der Selbstständigkeit.
Aber so ist halt für sich jeder unterschiedlich. Aber ich glaube, für alle Leute, die Lust haben, selbstständig zu sein, würde ich sagen, go for it.
Und probier's zumindest aus.
Genau, weil dann kannst du immer schauen, wie fühlt es sich für dich an, kannst du damit umgehen und gib dir auch Zeit. Also ich habe jetzt wirklich 10 Jahre lang dafür gearbeitet, um irgendwie jetzt auch mal so die Früchte von meiner Arbeit zu tragen, dass ich wirklich sagen kann, ich bin jetzt zufrieden mit dem, was ich mache. Ich arbeite mit den Kunden, die ich gerne möchte, aber das hat 10 Jahre gedauert.
Na, das war sehr lang.
Ne? Also so, deswegen, man kann auch nicht erwarten, dass das von heute auf morgen alles funktioniert.
Ja, und das ist, Geduld musst du mitbringen. Geduld, Eifer, halt, du musst wirklich viel auch reinstecken und manchmal funktioniert es halt auch nicht. Und das ist, und ich glaube, so ein bisschen, um den Leuten die Angst zu nehmen, probier es einfach. Probier, ich habe so viele Sachen einfach in meinem Leben schon probiert und gemacht und auch nur, wenn die Erkenntnis dafür reicht, zu sagen, hey, das möchte ich später nicht machen, dann war es diesen Weg absolut wert.
Total. Aber ist auch immer eine wichtige Erkenntnis, was man nicht will.
So, das ist wie mit Beziehungen.
Ja.
So, es gibt so Leute, die irgendwie dann der Meinung sind, boah, wer zu viele Beziehungen hatte, das ist irgendwie absolut, weiß ich nicht, uncool oder wie man das auch betiteln möchte.
Das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ist okay.
Was?
Das habe ich jetzt noch nicht gehört.
Nicht, wenn jemand zu viele Beziehungen hatte, dass das nicht cool ist?
Nee.
Okay. Letztendlich möchte ich damit auch nur sagen, Freunde, sammelt eure Erfahrung, macht.
Ja.
Und selbst wenn die Erfahrung in dem Moment negativ ist, hat sie im Nachhinein immer etwas Positives.
Ja, total. Bin ich absolut bei dir. War das unser Wort zum Sonntag?
Das war unser Wort zum Sonntag, Frau Hartmann.
Dann wünschen wir euch, wie immer, eine schöne Woche.
Sagt
bitte und danke.
Genau, seid lieb zueinander. Passt auf euch auf.
Passt auf euch auf.
Bleibt gesund.
Und wir hören uns nächsten Montag.